Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Giovanni Di Lorenzo kennen viele aus der Talkshow 3 nach 9. Er ist inzwischen der dienstälteste Talkshow-Moderator im deutschen Fernsehen. Er ist Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit. Und Helmut Schmidt war von 1974 bis 82 Bundeskanzler. Und nachdem er durch ein konstruktives Misstrauensvotum Ende Oktober 82 abgewählt wurde und die SPD dann die Wahl verlor, wurde Helmut Schmidt Herausgeber der Zeit. Giovanni Di Lorenzo hat Helmut Schmidt viele Male interviewt. Am Montag in SWR 1 Leute erinnerte er sich bei Wolfgang Heim daran, wie seine letzte Begegnung mit dem Altbundeskanzler war.
Ich habe ihn im Krankenhaus besucht, als er dort nochmal einen Eingriff hatte. Da war er auch klar und ich hatte sich auch gefreut über die Begegnung, aber er ist danach nicht mehr richtig auf die Beine gekommen. Und als er zu Hause war, hat er einen anderen Kollegen, der ihn besucht hat, gefragt, warum ist Giovanni nicht gekommen. Und das hat mir sehr, sehr wehgetan, weil er sich offenbar nicht mehr daran erinnern konnte, dass ich da war.
Okay, das heißt, Sie haben sich auch geduzt dann
nein,
zum Schluss?
Nein, nicht? Um Gottes Willen, nein. Das wäre ganz in der Zeit, in der Generation undenkbar. Also es galt das Hamburger Du, das ist Vorname und Sie.
Ja. Ich kann mich noch erinnern, als ich diese eine Begegnung mit Helmut Schmidt hatte. Also der ist schon auch gewöhnungsbedürftig im Umgang.
Weil er so viele Pausen macht, ne?
Die muss man aushalten. Also erstmal hat er, bei der ersten Frage hat er mich fünfmal korrigiert, weil die Frage dreifach falsch gestellt war. Und da gibt er einem schon zu verstehen oder gab einem zu verstehen, wer er ist.
Ja, die Seite hatte er auch und das war mit Sicherheit auch nicht immer angenehm. Aber was für eine Persönlichkeit, ja. Und auch ein Mann, der Spiegel war eines ganzen Jahrhunderts, ja, was der alles erlebt hat, durchlitten hat, was er für Fehler gemacht hat und was er für Konsequenzen draus gezogen hat. Und natürlich sind bis zuletzt auch Meinungsunterschiede geblieben, die er aber gut austragen konnte. Was er nicht gemocht hatte, waren die, die ihm nach dem Mund geredet haben.
Und was so aus der Distanz beobachtet, ich immer sehr beeindruckend fand, war die Haltung und die Geradlinigkeit, mit der er Dinge durchgezogen hat, wenn wir uns nur beispielsweise an dieses Horrorjahr 1977 erinnern.
Da ging es um den Tod von Hans-Martin Schleyer. Er hat unendlich lange Zeit gebraucht, sich da zu äußern. Und er war auch in dem Gespräch noch voller Grimm gegenüber uns Journalisten.
Und es war, glaube ich, auch so, dass als ganz zum Schluss, am Ende seines Lebens, ihm die Familie Schleyer ein Stück weit auch vergeben hat, das für ihn eine große Erleichterung war?
Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Es gibt noch eine andere Frage, die ich ihm erst ganz zum Schluss gestellt habe in einer Fernsehdokumentation des NDR. Ich glaube, das war zum 90. Geburtstag. Ich habe ihn gefragt, ob er denn auch getötet hat als Soldat. Und das war eben auch Helmut Schmidt. Er hat eigentlich jede Frage beantwortet, auch diese.
Wie hat er sie beantwortet?
Ja.
SWR 1, Leute der Woche.
Angetreten war Donald Trump mit dem Versprechen, ein korruptes Regime zu beenden. Korruptionsvorwürfe belasten ihn immer wieder. Und seinem früheren Wahlkampfchef Paul Manafort und seinem Ex-Anwalt Michael Cohen drohen mehrjährige Haftstrafen. Was sagt der amerikanische Präsident und was tut er? Für Michael Hochgeschwender ein Forschungsfeld. Er hat einen Lehrstuhl für amerikanische Kulturgeschichte an der Universität in München. Und im Leutegespräch mit Wolfgang Heim ging es darum, wie er die Nachrichten über den amerikanischen Präsidenten verfolgt.
Ich folge ihm indirekt auf Twitter, also man kann dann im Internet ja lesen, was er gesagt hat oder geschrieben hat, aber ich habe selber keinen Twitter-Account und deswegen mache ich es übers Internet.
Aktuell hat er getwittert, die Ermittlungen gegen ihn in Sachen Russland sind eine nationale Schande. Keine Neuigkeit?
Nein, also ich frage mich auch, warum er das andauernd twittert. Das macht er ja seit dem ersten Tag und insofern ist das fast überflüssig, nochmal darauf hinzuweisen.
Und aktuell hat er nochmal gegen den amtierenden CIA-Chef und gegen seinen eigenen Justizminister
gefeuert. Auch das ist nichts Neues bei ihm. Also er hat eine gewisse Taktik, ständig auch die eigenen Leute anzugreifen, um zu sehen, wie loyal sie sind. Also ich habe schon das Gefühl, das ist bei ihm geplant.
Schreibt er diese Dinge eigentlich selber oder lässt er
die schreiben? Soweit wir wissen, schreibt er sie selber, denn sonst wäre etwas wie das berühmte Covfefe kaum vorstellbar, also wo er offensichtlich entweder eingeschlafen ist oder sich vertippt hat oder sonst etwas gemacht hat, aber das wird kein professioneller Twitter-Redakteur so treiben.
Ist es in Sachen Trump so gekommen, wie Sie es gedacht haben, oder sind Sie in der Bilanz dann doch ein bisschen überrascht worden auch?
Also überrascht inhaltlich gar nicht so sehr, sondern eher vom Stil her. Ich hatte erwartet, dass mit Ende des Wahlkampfes er zumindest die schlimmsten Dinge des Wahlkampfes wieder abstellt. Aber schon bei der Antrittsrede hat man ja gesehen, er hat keinerlei Lust, sich auf klassische Formen der Politik einzulassen, sondern er betreibt den Wahlkampfstil einfach weiter und hat dann ja auch sofort den Wahlkampf für die nächste Präsidentschaft eröffnet.
Ja. Dieser Hass auf die Medien, haben Sie eine Erklärung, woher der kommt?
Das ist selbstbezüglich. Er verträgt Kritik nicht. Also bei Trump ist sehr vieles, kann man nur verstehen, wenn man begreift, wie sehr er und sein Denken um sich selber kreisen. Und sobald das jemand stört, und es sind ja bestimmte Medien, die er kritisiert, New York Times, Washington Post, CNN, das sind die Trump-kritischen Medien und das ist also völlig, ja, auf ihn selbst bezogen.
Hat er eigentlich diesen Begriff, Journalisten sind Feinde des Volkes, das ist ja eigentlich Nazi-Vokabular, hat er das erfunden?
Nein, oder also übernommen? Er hat es offensichtlich übernommen. Also es ist auch vermutlich tatsächlich sein Gefühl. Wer ihn angreift, greift die Interessen des amerikanischen Volkes an. Das hatten sie aber zum Teil unter Obama auch schon. Obama hat sich ja selber als Inkarnation des amerikanischen Volkes, seinen gemischt rassigen Körper als Inkarnation des amerikanischen Volkes verstanden und konnte sehr vergrätzt auf Kritik reagieren. Aber er war subtiler im Umgang mit dieser Kritik. Also ich habe ihn einmal bei Jon Stewart, dem amerikanischen Komiker, erlebt, wo er sehr böse auf Kritik reagiert hat und ihm über den Mund fuhr und sagte, ich bin der Präsident der USA und so redet man nicht mit dem Präsidenten der USA.
Gibt es eigentlich eine Geschichte, wo man sagen kann, da hat im Nachhinein Donald Trump recht gehabt, indem er Medien Falschberichterstattung vorgeworfen hat?
Nein, eigentlich durchgehend in allem, wo er den Medien Falschberichterstattung vorgeworfen hat, lagen sie richtig. Also ich erinnere nur an etwas, was auch Trump-Anhänger inzwischen völlig vergessen haben. Die 3 Millionen Wähler, die angeblich nicht existiert haben und wo er eine große Untersuchung eingesetzt hat, aus der ist nie etwas geworden. Das wurde einfach mal so in die Welt gesetzt und das war's dann.
Wie sieht die Arbeit eines Regierungssprechers aus? Wir kennen die Bilder aus der Bundespressekonferenz, wenn mit viel warmen Worten gesagt wird, dass man eigentlich nichts sagen kann. Bela Ander war von 2002 bis 2005 Regierungssprecher und Chef des Bundespresseamts unter Gerhard Schröder. Heute leitet er seine eigene PR-Agentur. Am Mittwoch hat er in SWRs Leute über seine Arbeit berichtet. Seit 1949 gab es 23 Regierungssprecher.
Derjenige, der die Regierungssprecher am meisten ausgewechselt hat, das war Helmut Kohl. Die hielten manchmal auch noch ein paar Monate, weil er natürlich damals seine eigene Kommunikationszentrale im Kanzleramt hat. Seit Gerhard Schröder und bis heute ist das anders als das Bundespresseamt und der Regierungssprecher der erste Ansprechpartner für Kommunikation nach außen und nach innen.
Trouble is my business soll wohl Conny Ahlers als Leitspruch gehabt haben. Stand an seinem Büro, er war Sprecher von Willy Brandt. Was stand an Ihrem Büro?
Den Spruch habe ich einfach übernommen, stand dann auf meinem Schreibtisch. Das haben sie natürlich jeden Tag, Trouble. Sie haben Trouble mit den Journalisten, weil sie denen immer zu wenig Auskunft geben nach deren eigenem Verständnis. Sie haben Trouble innerhalb des eigenen Apparates, weil die meinen, sie haben wieder zu viel gesagt. Also das zu jonglieren, das ist wirklich jeden Tag Handstand auf der Rasierklinge und macht aber auch Spaß.
Wie sieht denn dieses Jonglieren konkret aus? Es ist ja immer jemand noch näher dran. Bei Angela Merkel ist es Beate Baumann, über die gesagt wird, sie hat die gleiche Denkweise, die können sich einfach so verständigen. Bei Ihnen war es zu der Zeit, war Steinmeier Kanzleramtschef, der war natürlich ganz nah dran an Schröder und Sie mussten dazwischen reingrätschen. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, indem ich oft im Kanzleramt war. Das Manko des Regierungssprechers ist in Deutschland ja, er sitzt nicht im Kanzleramt, kann er vielleicht so eine kleine Bleibe haben, aber er hat sein eigenes Haus, sein eigenes Ministerium, wird nur Amt genannt. Weil er eben nicht da sitzt, muss er oft dahin und muss oft den Kanzler begleiten und sich da die Informationen holen. Aber Conny Ahlers, den Sie erwähnt haben als ehemaligen Regierungssprecher, ist ein sehr gutes Beispiel, weil er hat das mal sehr gut beschrieben, dass er sich seine Informationen jeden Tag aufs Neue holen musste. Also wie ein Journalist, der recherchiert, muss auch ein Regierungssprecher, kann nicht darauf vertrauen, dass die Informationen einfach einem in den Mund flattern, sondern er muss bei den Abteilungsleitern anrufen, im Kanzleramt am besten, zu denen er ein gutes Verhältnis haben muss, das habe ich entwickelt. Neben diesem persönlichen Kontakt zu dem jeweiligen Kanzler ist es natürlich wahnsinnig wichtig, sich eine Infrastruktur der Informationen aufzubauen im Haus.
Aber ist das auch Ursache dafür, dass oft so wenig dann bei rumkommt in Bundespressekonferenzen, dass ein Regierungssprecher dort sitzt und meistens nur mit Worten dann eben auch jonglieren muss, dass er sagt, ich kann eigentlich dazu nichts sagen?
Ja, das kann man auf unterschiedliche Art und Weise. Und das war ja auch etwas, was man mir immer vorgeworfen hat, dass ich da wortreich erklärt habe, dass ich da nichts zu erklären habe. Nur es gibt für offizielle Kommunikation in der Regel einen bestimmten Moment, wann sie etwas sagen können und wann nicht. Das hat mit vielem zu tun. Entweder, meinetwegen, es gibt Verhandlungen hinter den Kulissen, die sind noch nicht abgeschlossen. Dann gibt es kein Ergebnis bis dahin. Das können Sie aber so offen nicht sagen. Es gibt kein Ergebnis, weil wir noch verhandeln.
Also warum können Sie es so offen nicht sagen?
Vielleicht ist das heute anders. Vielleicht kann man auch heute mit einer neuen Transparenz sagen. Und damals wurde daraus oftmals eine andere Geschichte abgeleitet. Hätte ich es dann offen gesagt oder in einem solchen Moment, dann wird die Regierung ist sich uneinig mit, ne, immer noch fragen, warum kommen die nicht zu Potte. Also aus diesem Eingeständnis wäre sofort negative Kommunikation abgeleitet worden. Deswegen musste man so ein bisschen schwurbeln. Vielleicht ist das heutzutage ein besserer Weg, die Dinge offen zu benennen, gerade wenn Präsidenten frei heraus twittern, was eigentlich noch Verschlusssache ist.
Die Hartz-Reform und die Agenda 2010 waren Themen, die Bela Ander als Regierungssprecher zu kommunizieren hatte. Heute leitet er seine eigene PR-Agentur mit Sitz in Hannover und München. In SWR1 Leute hat er berichtet, welche Parallelen er zwischen der Arbeit als Regierungssprecher und seiner heutigen Arbeit sieht.
Als Regierungssprecher habe ich die Politik der Bundesregierung erklärt oder versucht zu erklären, je nachdem, wem man da glaubt. Und natürlich auch ein großes Haus geleitet, eine Behörde mit mehr als 600, 700 Mitarbeitern mit Standorten in Bonn und in Berlin. Und das hat natürlich jeden Tag aufgrund der Aktualität eine neue Lage gegeben, neue Themen. Ich musste zu aktuellen Dingen, egal was passiert, ob es nun der Irakkrieg war oder die Agenda 2010, auch längerfristige Kommunikationslinien entwerfen. Das ist sicherlich gleich. Anders ist natürlich, dass es jetzt mein Unternehmen ist und ich eigenverantwortlich handle für das, was ich tue und mache.
Wenn wir jetzt mal die Kommunikation im Bundespresseamt herausgreifen. Mhm. Sie haben die Agenda 2010 schon erwähnt. Sie wurden damals dafür erst heftigst kritisiert und dann als PR-Mann des Jahres ausgezeichnet. Und wenn wir jetzt mal die Auswirkungen und all das beiseite nehmen, allein nur von der Kommunikationsseite her. Ich glaube, es gab die Rede im Bundestag von Gerhard Schröder am, wann war es, der 14. März 2003. Inwieweit waren Sie vorher über all das informiert und sind dann vorgegangen, Ihre einzelnen Schritte?
Es gab ja schon sehr früh Gespräche über das, was kommt. Ich kann mich erinnern, dass wir an einem 6. Dezember, das muss dann 2002 gewesen sein, in einem hohen Gebäude in Berlin zusammengesessen haben. Frank-Walter Steinmeier war dabei, einige Experten aus unserer Runde und über die Grundzüge der Agenda gesprochen haben. Die hat sich dann weiterentwickelt, natürlich im Zuge der nächsten Monate. Und es gab dann so einen Leak im Tagesspiegel, Berliner Tagesspiegel, über das, was da kommt. Und auf einmal war die ganze Republik in Aufruhr, weil ein bisschen hat man auch diese Veränderung herbeigesehnt. Man merkte, da gab es einen Stau an Veränderungen, es musste was kommen. Und dann war eine der großen Schwierigkeiten der Kommunikation, zu erklären, was noch nicht da war. Das ist so, als würden Sie als quasi Kommunikator ein Modell erklären, was erst in 2 Jahren vom Band läuft.
Die Niederlande wurden als Beispiel genommen.
Die Niederlande wurde als Beispiel genommen. Die hatten ein besonderes Modell, das Polder-Modell entwickelt, wo es darum ging, auch die Arbeitsmarktpolitik auf neue Füße zu stellen. Es gab ja damals keine Bundesarbeitsagenturen. Es gab Ämter, behaft mit dem Muff von vielen, vielen Jahren. Unorganisation, Unorganisiertheit und nicht den wirklichen Willen, die Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Das wurde denen vorgeworfen. Damit wollte die Agenda Schluss machen, mit vielen anderen Dingen auch, und Deutschland neu und wettbewerbsfähig machen. Und da gab es natürlich massiven Widerstand von Seiten der Gewerkschaften, der Opposition, die eigentlich dafür hätte sein müssen und am Ende auch zugestimmt hat, weitgehend.
Ist das der Weg des geringsten Widerstands? Ich glaube nicht, davor müssen wir warnen. Aber wie sieht er denn aus, dieser Weg des geringsten Widerstands? Diese Frage hat sich Florian Werner gestellt. Und diesen Weg zu gehen, das war für den Schriftsteller die Herausforderung für den Sommer 2017. Ja, und er ist dann losgewandert. Aber auch auf dem Weg des geringsten Widerstands gibt es ein paar Regeln. Florian Werner.
Ich habe als allererstes einen 10-Punkte-Katalog geschrieben, so eine Art 10 Gebote des geringsten Widerstandes, wo ich versucht habe zu formulieren, es ist natürlich auch nicht alles allzu ernst zu nehmen, also nicht so wie die richtigen 10 Gebote, aber...
Sie brechen ihre Gebote dann ja auch.
Ich breche die auch hin und wieder, ganz selten mal, wo ich eben niedergeschrieben habe, wie das gehen könnte, so ein Weg des geringsten Widerstandes. Also Paragraph 1 lautet, glaube ich, du sollst den Weg vor deiner Haustür beginnen und du sollst nicht wissen, wohin er dich führt. Man soll also keine Karte bei sich tragen, auch kein GPS benutzen oder andere böse digitale Werkzeuge und sich einfach treiben lassen und eben eigentlich bei jeder Weggabelung, Kreuzung, immer überlegen, was ist jetzt gerade der einfachere Weg? Also nicht irgendeinen großen Gipfel anzustreben oder irgendein, ja, etwas besonders Schwieriges, sondern zu sagen, okay, rechts geht's bergauf, dann gehe ich lieber links. Und der Wind weht heute von Westen, dann gehe ich heute nach Osten. Und jetzt geht die Sonne gerade auf, dann gehe ich ihr ein bisschen entgegen, bis sie mir zu sehr ins Gesicht brennt und dann gehe ich woanders hin.
Sie wurden nämlich von Kühen verfolgt, von Zecken ausgesaugt und sie wurden beim Zelten fast überfahren. Da gab es auch einige Horrorerlebnisse. Was ist denn so das schlimmste Bild, was Ihnen in der Erinnerung geblieben ist?
Ich vermute, das letzte Erlebnis, was Sie gerade erwähnt haben, dass man im Zelt überfahren wird. Ich dachte, das wäre auf jeden Fall eine sehr originelle Todesart, aber keine, durch die ich gerne sterben möchte. Das war an der Elbe und das war eigentlich, das Absurde war, es war so unglaublich einsam und wunderschön. Ich habe also direkt so zwischen zwei Buhnen, also an einer kleinen Bucht an der Elbe gezählt. Es war kein Mensch aus mir da. Man konnte abends da noch nackt in die Elbe springen und baden gehen. Danach habe ich es mir bequem gemacht im Zelt und den Füchsen beim Bellen zugehört. Und dann war, gerade als ich eingeschlafen war um Mitternacht, hörte ich plötzlich eben ein Motorengeräusch und dann sah ich auch gleich die Frontscheinwerfer eines Autos, das also voll auf mein Zelt zuhielt, was merkwürdig war, weil es war wirklich Kilometer von der nächsten Straße entfernt und man durfte da nicht zelten, aber ganz bestimmt nicht Auto fahren. Und gut, ich könnte jetzt nicht hier sitzen und davon erzählen, wenn nicht der Kollege im Auto noch in allerletzter Sekunde die Kurve bekommen hätte und an meinem Zelt vorbeigesteuert wäre.
Was haben Sie denn gemacht in der Situation? Sind Sie aufgesprungen? Sind Sie ruhig geblieben? Haben gedacht, das ist das Ende, ich lasse es kommen?
Ich dachte, das ist das Ende und ich will es nicht kommen lassen, aber ich lasse es eben kommen. Also ich konnte auch nicht aufspringen, weil das Zelt war sehr klein. Es war so ein Ein-Mann-Zelt. Ich war dick im Schlafsack eingepackt. Das heißt, man kann in dem Moment gar nicht viel machen. Man kann eigentlich nur beten, wenn man an einen Gott glaubt und hoffen, dass man gesehen wird. Und das war dann zum Glück der Fall. Und ich bin dann natürlich möglichst schnell aus dem Zelt raus, auch weil ich ja nicht wusste, ist es jetzt die Polizei, die mich hier hops nimmt, weil ich im Biosphärenreservat zelte oder sind es irgendwelche örtlichen gewaltbereiten Jugendlichen, die jemanden suchen, den sie in die Elbe schmeißen können. Es war dann aber eigentlich ein sehr netter junger Mann, der aber tatsächlich sehr, sehr, sehr viel getrunken hatte und sich dann noch freundlich mit mir unterhalten hat.
Vom Weltuntergang bis zur Kulturgeschichte der Kuh reicht das Feld, dem sich Florian Werner als Schriftsteller widmet. Sein Buch über die Kuh wurde als originellstes Wissenschaftsbuch des Jahres ausgezeichnet. Gerade hat er über den Weg des geringsten Widerstands geschrieben und der Schüchternheit hat er auch schon ein Buch gewidmet. In SWRs Leute hat er erzählt, wie sich seine Schüchternheit äußert.
Also mit den typischen Phänomenen irgendwie betreten, auf den Boden gucken, erröten, stottern, peinlich berührtes Lachen. Telefonieren finde ich ganz, ganz schrecklich. Wenn ich irgendwie vermeiden kann zu telefonieren, dann lasse ich das auch tunlichst bleiben. Deswegen in dem Moment, als die E-Mail erfunden wurde, das war für mich eigentlich ein Freudentag, ein Festtag.
Was macht es beim Telefonieren so schwierig?
Es ist völlig irrational. Also Schüchternheit, in seiner schlimmsten Ausprägung ist ja so eine Art Angststörung. Dann ist es schon wirklich eine Sozialphobie, aber so eine milde Angststörung, glaube ich. Ich glaube, es ist irgendwie die Angst, man könnte jemandem zu nahe treten, man könnte jemanden stören, man könnte durch seine schiere Präsenz oder seinen Anruf dem anderen irgendwie in seiner Aura, in seiner Würde verletzen.
Und das eben dadurch, dass es den Blickkontakt nicht gibt, es dadurch nicht zurücknehmen.
Genau, man kann es schlecht zurücknehmen. Man kann etwas Geschriebenes, kann man dann nochmal durchlesen. So eine E-Mail, die kann man noch 10-mal bearbeiten, bevor man sie losschickt. Aber beim gesprochenen Wort ist es doch weitaus schwieriger. Ja.
Und Sie beschreiben es als unterschätzte Eigenschaft. Es scheint also auch etwas sehr Gutes in der Schüchternheit zu stecken. Was
genau,
denn dann?
Ich versuche da eine Lanze dafür zu brechen, für dieses Gefühl, was ja eigentlich eher einem ausgeredet werden soll, vor allem als Mann. Es ist auch wieder so stark gegendert, dieses Gefühl. Frauen dürfen ruhig ein bisschen schüchtern sein, Männer aber nicht, müssen immer die Alpha-Males sein. Ich glaube, zum einen ist es wirklich was ganz Normales, Schüchternheit. Also sozusagen eine Gesellschaft braucht immer Schüchterne. Wenn alles nur Alpha-Tiere wären, dann wäre es eine Gesellschaft, in der sich alle gegenseitig den Schädel einschlagen. Es muss auch immer die geben, die zuhören und sich zurücknehmen. Insofern gesellschaftlich total wichtig. Ich glaube aber schon auch, es ist eine Eigenschaft, die einen ganz besonderen Blick auf die Welt eröffnet, weil man eben soziale Begegnungen, Kontakte, Freundschaften, Beziehungen nicht als selbstverständlich erachtet, sondern auch als ein Geschenk wahrnimmt und, glaube ich, auch hoffentlich danach trachtet, sie zu bewahren. Und insofern glaube ich, dass schon das schüchterne Menschen eine besondere Antenne haben, sozusagen für die Befindlichkeiten anderer Menschen und darum bemüht sind, eben auch ja, diese Freundschaften zu pflegen.
Wie nehmen Sie persönlich denn dann Ihre Schüchternheit im Alltag auch wahr? Das ist dann auch etwas, was Sie versuchen nicht zu bekämpfen, sondern vielleicht auch in den Alltag zu integrieren.
Ja, das ist ja eine Eigenschaft, die man nicht einfach so ablegen kann wie ein Jäckchen, was einem irgendwie peinlich geworden ist, weil es nicht mehr passt. Ich glaube, das ist sozusagen, für bestimmte Situationen muss man die natürlich auch mal einhegen. Also zum Beispiel, ich mache ja auch Lesungen, ich moderiere gerne Veranstaltungen mit anderen Autoren oder Musikern, die ich schätze und verehre. Und da ist natürlich schon so, dass man quasi an der Garderobe dann diese Schüchternheit eben doch mal abgeben muss, sich entsprechend präparieren, tief durchatmen, ein bisschen Yoga betreiben, bevor man auf die Bühne geht. Und dann geht es aber auch. Ne? Also man, ich glaube, man lernt sehr klar, so bestimmte soziale Rollen zu spielen, je nachdem, wo man sich gerade befindet.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Der engste Mitarbeiter des amtierenden Papstes Franziskus und immer noch der Privatsekretär des früheren Papstes Benedikt, Georg Genswein, hat im Vatikan eine besondere Karriere gemacht. Er kommt aus dem Landkreis Waldshut, aus Riedern am Wald und macht hier jedes Jahr Urlaub vom Vatikan. In SWR1 Leute hat er bei Wolfgang Heim von seinen Aufgaben dort erzählt.
Die Aufgabe, die ich habe als Präfekt des päpstlichen Hauses, ist vor allem die Organisation der Audienzen. Das sind zunächst einmal die Privataudienzen, also von Bischöfen, Kultur, Politik, bis hin zu den mitwöchentlich stattfindenden Generalaudienzen auf dem Petersplatz. Das ist eine ziemlich anstrengende und auch eine ziemlich intensive Arbeit. Und das ist nicht nur eine Vorarbeit, die zu leisten ist, sondern ich begleite ihn dann immer auch zu diesen Audienzen und bei diesen Audienzen.
Ist Ihr Verhältnis zu Franziskus ähnlich vertrauensvoll wie Ihr Verhältnis zu Benedikt?
Es ist ein sehr vertrauensvolles, auch ein sehr herzliches Verhältnis, aber es ist natürlich ein anderes Verhältnis, weil ich Benedikt schon seit vielen Jahren kenne und als Sekretär ist man noch mal näher dran, menschlich näher dran, denn als Präfekt, obwohl wir uns auch täglich sehen, es ist nicht so, aber es sind zwei unterschiedliche Figuren, zwei unterschiedliche Typen und die Tätigkeit als Sekretär bindet natürlich menschlich auch noch in einer anderen und tieferen Weise an eine andere Person.
Reden Sie Italienisch mit dem amtierenden Papst Franziskus?
Ja. Er spricht sehr gut Italienisch und die Amtssprache in Rom, im Vatikan, ist Italienisch und das ist unsere normale Alltagssprache.
Haben Sie für sich eine Erklärung gefunden für diese ungeheure Beliebtheit des amtierenden Papstes?
Ich glaube, dass er tatsächlich die Fähigkeit hat, ich sehe das ja regelmäßig, dass er auf die Menschen zugeht, sehr aktiv zugeht. Er hat einen unmittelbaren Zugang und dann glaube ich auch, dass die Unbekümmertheit und auch die Art und Weise, mit der das Papstamt ausübt, auf viele, viele Menschen, auch viele Menschen über die katholische Kirche hinaus, begeistert, überzeugt und auch überzeugend wirkt. Und das ist für mich da mehr oder weniger einfach auch der Grund seiner großen Beliebtheit.
Dazu kommt der Verzicht auf Luxus und Prunk aller Art, was ihm die Leute offenkundig auch hoch anrechnen.
Ja, aber da muss ich sagen, die Vorgänger haben genauso auf Luxus und Prunk verzichtet. Wenn jetzt gesagt wird, er wohnt nicht mehr im Palazzo Apostolico, sondern in einem Gästehaus. Ich habe selber 8 Jahre dort gewohnt. Das ist weder Luxus noch Prunk. Das ist halt ein Haus oder ein Palazzo, wie die Römer sagen, aus dem späten 15. Jahrhundert. Und dann gibt's halt Größen. Aber da drin ist es einfacher als in manchem deutschen Pfarr- oder bischöflichen Haus.
Auf der anderen Seite, dieser Papst hat ja, ich glaube, es war 2014, den anwesenden Kardinälen durchaus die Leviten gelesen und gesagt, so ginge es nicht weiter mit Luxus und Pomp. Und möglicherweise hat er auch den früheren Kardinalstaatssekretär Bertone gemeint, der, ich glaube, auf 600 Quadratmeter doch relativ luxuriös gewohnt hat.
Ja, wobei das letzte ist wirklich ein Fake News.
Ja?
Ja, ich kenne Bertone natürlich sehr gut und ich war selber in seiner Wohnung. Das ist eine Wohnung, die hat vielleicht 230, 240 Quadratmeter.
Okay.
Und Das war schon eine Gardinenpredigt und da hat er kräftig die Leviten gelesen. Wobei ein Jahr drauf hat er dann also auch sozusagen die Medizin angeboten.
Der aktuell mächtigste Deutsche im Vatikan heißt Georg Genswein. Er ist der engste Mitarbeiter des amtierenden Papstes Franziskus und immer noch der Privatsekretär des früheren Papstes Benedikt. Der Südbadener war auf Heimaturlaub und im SWR1-Leute-Gespräch mit Wolfgang Heim ging es auch um den Missbrauchsbericht von Pennsylvania. Der Vorwurf, mehr als 300 Priester sollen in den vergangenen Jahrzehnten Kinder sexuell missbraucht haben.
Das ist monströs, da darf man sich auch gar nicht beschönigen. Wobei der Begriff Missbrauch, wir denken ja immer gleich an sexuellen Missbrauch. Der Begriff Missbrauch geht ja in der Tat von sexuellem Missbrauch bis zur Ohrfeige hin. Das muss man auch etwas sorgfältiger untersuchen.
Ja, aber es macht's nicht besser.
Es macht's nicht besser. Es wird, ich sage ja auch, es darf auch nicht beschönigt werden. Und die Kirche selbst hat ja als erste all die Priester, die meisten sind leider verstorben, weil es sind ja Fälle, die gehen in die 40er, 30er Jahre zurück. Da ist, der liebe Gott wird da richten und das wird er auch tun.
Damals hat halt niemand aufgeklärt.
Es war so, man wusste es nicht. Es ist selbst für Männer, die jetzt 70, 80 sind, auch im Vatikan, die sagen, das hätte ich mir nie vorstellen können. Ja, glaube ich auch. Aber es ist leider so und wir müssen mit der Realität leben und die Realität ist immer stärker als jede Form von Beschwindelung. Aber da geht die Kirche mit gutem Beispiel voran. Wo schuldhaftes Verhalten war, muss für dieses schuldhafte Verhalten eingestanden werden. Das gilt für Priester, das gilt für Ordensleute, das gilt auch für Männer wie für Frauen.
Das ist schon klar, aber Herr Erzbischof Genswein, es hat doch in der katholischen Kirche Vertuschung gegeben. Das hat es in Irland gegeben, das hat es in den USA gegeben. Selbst der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung hat der Kirche in Deutschland mangelnde Aufklärungsbereitschaft aktuell vorgeworfen.
Wie weit die Vorwürfe der von Ihnen genannten Personen berechtigt, das lasse ich mal jetzt dahingestellt sein. Da wurden relativ schnell in einem heißen Umfeld Vorwürfe erhoben, die sachlich nicht ganz zutreffend waren. Es ist völlig klar, überall dort, wo Dreck am Stecken ist, muss der Stecken geputzt werden. Das war so. Das ist so und es wird auch so bleiben. Ich wundere mich, dass Sie nicht Chile angesprochen haben, weil da ist ja der Fall noch viel eklatanter. Ne? Die ganze Bischofskonferenz ist zurückgetreten. Es gibt leider Länder, wir haben es ja gesehen, das USA, dann Irland, dann kam es nach Deutschland, dann war lange Zeit Ruhe, dann kam Chile, jetzt fällt es wieder zurück nach Amerika. Italien, also die romanischen Länder, sind momentan eher ruhig. Man weiß nicht, ob da unter der Oberfläche nicht auch noch irgendetwas lodert. Das weiß man nicht. Ne? Klar ist, überall dort, wo Schmutz ist, muss geputzt werden.
Franziskus hat im Zusammenhang mit Pennsylvania gesagt oder über den Vatikansprecher ausrichten lassen, zwei Worte würden das treffen, Trauer und Scham.
Ja.
Auch Ihre Position?
Das ist meine Position, das ist die Position gewesen auch von Papst Benedikt. Da darf ich auch mal sagen, ich war öfters dabei, als Papst Benedikt auf seinen Reisen auch Missbrauchsopfer getroffen hat. Das war immer sehr bewegend und natürlich werde ich nichts darüber sagen. Sehr bewegend und es ist wirklich so, es ist beschämend und es macht nicht nur betroffen, das ist ein Allerweltswort, aber es ist in der Tat, also es reißt einen ins Herz.
Eins gehört.